From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
In Salt Lake City übertragen wir die Priesterungsversammlung der 178. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Diese Versammlung wird weltweit in tausende Gemeindehäuser übertragen. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt ein Priesterungschor der Religionsinstitute in Logan und Ogden.
Thomas S. Monson,
Thomas S. Monson, der Präsident der Kirche, leitet diese Priesterungsversammlung.
We welcome you, brethren.
Brüder, wir heißen Sie willkommen zur allgemeinen Priestertumsversammlung der 178. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Dieser Gottesdienst wird über Satellit in das Tabernakel, die Assembly Hall, das BYU Marriott Center, die Missionarsschule in Provo und an viele Orte auf der Welt übertragen, wo die Priestertumsträger versammelt sind. Die Musik in dieser Versammlung kommt von einem Priestertumschor der Religionsinstitute in Logan und Ogden unter der Leitung von J. Niall Salmond, Lynn Hopkins und Gerald F. Simon mit Andrew Unsworth an der Orgel. Der Chor eröffnet diese Priestertumsversammlung nun mit dem Lied Rise Up, O Man of God. Das Anfangsgebet spricht dann Elder Mervyn B. Arnold von den 70ern.
Rise up, O men of God.
Kind Heavenly Father,
unser lieber Vater im Himmel, wir kommen demütig vor dich im Gebet, in Dankbarkeit und Wertschätzung für dich und für die vielen Segnungen und die Gnade, die du uns ausschüttest. Wir sind dankbar für das Priestertum. Wir sind dankbar für die heiligen Verordnungen und die vielen Möglichkeiten, die das Priestertum uns eröffnet, zu dienen. Mögen wir uns immer daran erinnern, zu dem wir berufen worden sind, und unsere Pflichten ausführen in deinem Sinne. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir danken für die Propheten von Alters, aber auch für die Propheten, die heute Abend hier bei uns sitzen. Wir danken dir besonders für Präsident Monson. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du ihn gesundheitlich so segnest und für die Möglichkeit, die wir gemeinsam haben, uns zu führen und zu leiten in dieser Zeit. Wir sind so dankbar und schätzen ihn für das Beispiel, was er uns gibt, für diejenigen, die Hilfe brauchen, für die Besuche bei den Witwen. Und mögen wir, jeder einzelne von uns, seinem Beispiel besser folgen. Lieber Vater im Himmel, wir sind dankbar für die Möglichkeiten und das Privileg, heute Abend hier zu sein. Wir sind dankbar für das Leben selber und alle Segnungen, die damit verbunden sind. Wir sind dankbar für diejenigen, die sich vorbereitet haben, heute Abend zu uns zu sprechen. Und bitte segne sie, Sprecher, dass die Botschaften durch diese Konferenz hinweg in unseren Herzen verankert sind und dass wir uns an sie erinnern und es in Zukunft besser machen. Wir bitten dich um einen besonderen Segen für die Missionare. Mögen sie immer beschützt sein. Und wir beten besonders für die Witwen und Waisen und für diejenigen, die die vielen Segnungen des Priestertums nicht haben. Und wir sagen das demütig und großer Liebe zu dir, unser lieber Vater im Himmel, und Wertschätzung für deinen Sohn Jesus Christus und sein Sühnopfer. Und wir lieben dich im Namen Jesu Christi. Amen.
Thank you, Brother Arnold.
Danke, Bruder Arnold. Der Chor singt nun das Lied Ein Engel aus der Höhe. Danach spricht Elder Quentin L. Cook vom Kollegium der Zwölf Apostel zu uns. Ihm folgen Bischof H. David Burton, der präsidierende Bischof der Kirche, und Bruder Dean R. Burgess, erster Ratgeber in der Präsidentschaft der jungen Männer. Anschließend hören wir von Elder John M. Madsen von den 70ern. Es folgt nun der Chor.
Descending from the sky.
My dear brethren of the priesthood,
meine lieben Brüder des Priestertums, ich bin dankbar, dass ich an diesem historischen Tag mit Ihnen in dieser Versammlung der Generalkonferenz bin. Wir bewundern diejenigen, die ihr Leben aufs Spiel setzen, um die zu retten, die in Gefahr sind. Als ich Ende letzten Jahres während der durch die Santa Ana-Winde angefachten verheerenden Feuer in Südkalifornien war, kam ich mit zwei Eindrücken zurück. Erstens, wie die Mitglieder der Kirche denen halfen, die in Not waren. Zweitens, wie dankbar die Menschen den Feuerwehrleuten waren. Ein Hausbesitzer beschrieb, was er bei den Feuerwehrleuten beobachtet hatte. Er wies darauf hin, dass die Santa Ana-Winde von der warmen Wüste zum Ozean hinwehen. Wenn ein Feuer entfacht ist, treiben diese heißen Wüstenwinde die Flammen mit einer Geschwindigkeit von 95 bis 110 Kilometer pro Stunde voran. Der Hausbesitzer beschrieb seine Dankbarkeit und Bewunderung, als er die Feuerwehrleute sah, die mit ihren Schläuchen einer Feuerwalze von bis zu 3 Meter Höhe gegenüberstanden, die mit enormer Geschwindigkeit auf sie zukamen. Diese tapferen Männer und Frauen konnten Menschen und Häuser retten, während sie selbst ständig in Gefahr waren. Von Zeit zu Zeit erleben wir persönlich oder als Kirche kritische und gefährliche Zeiten. Manche treten so plötzlich auf wie ein Brand. Andere sind subtil und bleiben fast unentdeckt, bis sie uns dann heimsuchen. Manche erfordern heroische Taten, aber die meisten sind weniger spektakulär. Entscheidend ist, wie wir darauf reagieren. Ich möchte heute Abend den Priestertumsträgern erneut verdeutlichen, dass wir den Worten der Propheten Beachtung schenken müssen. Das ist eine sichere Methode, auf körperliche und geistige Gefahren jeder Art zu reagieren. Ein paar Beispiele können das vielleicht veranschaulichen. Viele von Ihnen haben an einem Trek teilgenommen, um die dramatische Rettung der Handkarrenabteilungen Willy und Martin nachvollziehen und würdigen zu können. Zum ersten Mal erfuhr ich von dieser Rettung als Jugendlicher. Meine Mutter gab mir ein Buch von Orson F. Whitney, der später Apostel wurde. Aus diesem Buch erfuhr ich von Heldentaten, die vollbracht wurden, nachdem Brigham Young alles in Bewegung gesetzt hatte, um die Handkarrenabteilungen zu retten. Sie waren auf den Hochebenen von Wyoming vom Wintereinbruch überrascht worden. Einige waren gestorben und viele weitere waren dem Tode nahe. Brigham Young erfuhr von ihrer misslichen Lage und wies die Heiligen bei der Herbstgeneralkonferenz 1856 an, alles stehen und liegen zu lassen und diejenigen zu retten, die auf der Prärie feststeckten. Was nun folgte, war dramatisch. Elder Whitney berichtete, tapfere Männer sind durch ihren Heldenmut unsterblich geworden. Denn sie setzten ihr Leben aufs Spiel, als sie den Winterstürmen auf der Prärie trotzten und haben die unvergängliche Dankbarkeit von Hunderten gewonnen, die sie durch ihr promptes Handeln vor dem sicheren Tod bewahrt haben. Meine Mutter hatte mir das Buch unter anderem deswegen gegeben, weil Elder Whitney meinen Urgroßvater, David Patton Kimball, erwähnte, der mit 17 Jahren an der Rettungsaktion teilgenommen hatte. Während die Helfer den Handkarrenabteilungen entgegeneilten, kämpften sie fast die ganze Zeit gegen tiefen Schnee und eisige Kälte an. Unter großen Opfern halfen David und seine Freunde, viele Pioniere durch den eiskalten, mit Eisschollen bedeckten Fluss zu tragen. Diese wahre Geschichte hat mich mächtig beeindruckt. Ich wollte dem Herrn meine Ergebenheit durch eine große Tat beweisen. Bei einem Besuch erklärte mir jedoch mein Großvater, als sein Vater David und die anderen jungen Männer von Brigham Young auf diese Rettungsmission geschickt wurden, wies dieser sie an, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um die Handkarrenabteilung zu retten, selbst wenn sie ihr Leben lassen müssten. Ihre Tapferkeit bestand darin, dem Propheten Brigham Young zu folgen und dadurch ihren Glauben an den Herrn Jesus Christus zu zeigen. Mein Großvater sagte mir, dass die wahre Lektion, die ich von meinem Urgroßvater lernen solle, sei, dass ich beständig und gläubig auf den Rat des Propheten höre. So heldenhaft es war, dass David und seine Freunde bei der Rettung der Pioniere halfen, so mutig ist es auch in unserer Zeit, den Rat unseres Propheten zu befolgen. Eine häufig erzählte Begebenheit aus dem Alten Testament veranschaulicht diesen Grundsatz. Naaman, ein bedeutender Feldherr aus Syrien, hatte Aussatz. Er erfuhr, dass der Prophet Elisha in Israel ihn vielleicht heilen könne. Elisha ließ ihm durch einen Boten sagen, er solle sich 7-mal im Jordan waschen. Zuerst war Naaman über diesen Rat zornig. Aber seine Diener sagten, wenn der Prophet etwas Schweres von dir verlangt hätte, würdest du es tun. Da befolgte Naaman den Rat des Propheten Elisha und wurde rein. So wie Naaman möchtet ihr jungen Priestertumsträger vielleicht etwas Schweres tun oder an einem dramatischen Ereignis wie der Rettung der Handkarrenpioniere mitwirken. Entschließt euch jedoch lieber, den Rat des Propheten zu befolgen. Die erste Präsidentschaft hat erneut bekräftigt, dass sie die Würdigkeit der jungen Mitglieder, die für den Missionsdienst empfohlen werden, vergrößern möchte. Macht es zu einem eurer Ziele, euch von den Sünden der Welt freizuhalten und den hohen Anforderungen für den Missionsdienst zu genügen. Wenn ihr euch darauf vorbereitet, das Evangelium zu verkünden und einige Kinder des himmlischen Vaters geistig zu retten, ist das gleichermaßen wichtig wie heldenhaft. Ihr könnt diese Herausforderung bestehen. Schon immer haben der liebevolle Vater im Himmel und sein Sohn Jesus Christus, der das Haupt der Kirche ist, uns mit Propheten gesegnet, die uns Rat erteilen und vor den Gefahren der Zukunft warnen. In Lehre und Bündnisse, Abschnitt 21, sagt der Herr speziell über den Propheten, darum sollst du all seinen Worten und Geboten Beachtung schenken, die er dir geben wird, wie er sie empfängt, in aller Heiligkeit vor mir wandelnd, denn sein Wort sollt ihr empfangen, als sei es aus meinem eigenen Mund, voller Geduld und Glauben. Wir durften heute Morgen in einer feierlichen Versammlung Präsident Thomas S. Monson als unseren Propheten, Seher und Offenbarer und als den 16. Präsidenten der Kirche in dieser Evangeliumszeit bestätigen. Später in dieser Priestertumsversammlung werden wir seine erste Generalkonferenzansprache als Präsident der Kirche hören. Wir werden ihn mit Herz und Hand unterstützen wollen, wenn wir sorgfältig auf das achten, was er lehrt und was wir empfinden. Meine Zuneigung und Anerkennung für unseren vorherigen Propheten, Präsident Gordon B. Hinckley, sind mir tief im Herzen verwurzelt und werden es für alle Ewigkeit sein. Aber so wie in unserem Herzen Platz für alle Kinder ist, die in unsere Familie kommen, empfinden wir dieselbe Liebe und Treue für jeden Propheten, den der Herr beruft, seine Kirche zu führen. Die Propheten sind inspiriert, uns Prioritäten zu nennen, die uns vor Gefahren schützen. Zum Beispiel war Präsident Heber J. Grant, der von 1918 bis 1945 Prophet war, inspiriert, die Mitglieder verstärkt zu ermahnen, das Wort der Weisheit zu befolgen, den Grundsatz mit einer Verheißung, den der Herr dem Propheten Joseph Smith offenbart hatte. Er betonte, dass man weder rauchen noch trinken darf und wies die Bischöfe an, diese Grundsätze beim Tempelinterview anzusprechen. Damals galt das Rauchen in der Gesellschaft als wohltuend und sogar schick. Die Mediziner erhoben kaum Bedenken, denn die wissenschaftlichen Studien, die das Rauchen mit verschiedenen Krebsarten in Verbindung brachten, lagen noch weit in der Zukunft. Präsident Grant gab seinen Rat mit großem Nachdruck, und wir wurden bekannt als ein Volk, das weder Alkohol noch Nikotin anrührt. Ab den späten 60er Jahren nahm der Gebrauch von illegalen Drogen in der ganzen Welt epidemische Ausmaße an. Einige Mitglieder lehnten sich zwar auf, doch die große Mehrheit der Jugend der Kirche hielt sich von verheerendem Drogenkonsum fern. Wenn unsere Mitglieder, besonders die Jugend, das Wort der Weisheit befolgten, war das wie eine Schutzimpfung gegen den Drogenkonsum und die damit verbundenen gesundheitlichen Probleme und sittlichen Gefahren. Unglücklicherweise scheint heute der Drogenkonsum wieder aufzuleben. Wenn wir heute nach dem Wort der Weisheit leben, gehen wir einigen der größten Gefahren, die uns begegnen können, aus dem Weg. Manchmal lehren Propheten uns Prioritäten, die uns jetzt und auch in Zukunft Schutz bieten. Ein Beispiel: Präsident David O. McKay war der Prophet von 1951 bis 1970. Ein Thema, das er besonders hervorhob, war die Familie. Er lehrte, dass kein Erfolg ein Versagen in der Familie wettmachen könne. Er forderte die Mitglieder auf, die Familie dadurch zu stärken, dass sie in größerem Maße religiöse Bräuche pflegt. Seine Lehren waren ein Schutz vor dem Zerfall der Ehe als Institution, die nach seinem Tod einsetzte. Dank Präsident McKays Lehren setzten sich die Heiligen der letzten Tage verstärkt für die Familie und die ewige Ehe ein. Als Priestertumsträger der Kirche haben wir die feierliche Pflicht, unserem Propheten zu folgen. Wir bestätigen Präsident Monson und seine Ratgeber, Präsident Eyring und Präsident Uchtdorf. Ihr jungen Leute sollt wissen, dass Präsident Thomas S. Monson schon von Jugend auf vom Herrn darauf vorbereitet wurde, der Prophet zu sein. Nachdem er gegen Ende des Zweiten Weltkriegs in der Marine gedient hatte, wurde er mit 22 Jahren als Bischof ordiniert und gehörte danach einer Pfahlpräsidentschaft an. Mit 32 Jahren diente er mit seiner lieben Frau, Frances Monson, als Missionspräsident in Kanada. Er war erst 36 Jahre alt, als er von Präsident McKay als Apostel berufen wurde. Er war der jüngste Mann, der in den letzten 98 Jahren als Apostel berufen wurde und hat dieses Amt über 44 Jahre inne gehabt. In den letzten 22 Jahren war er Ratgeber der Präsidenten Ezra Taft Benson, Howard W. Hunter und Gordon B. Hinckley. Abschnitt 81 in Lehre und Bündnisse enthält Anweisungen für einen Ratgeber in der ersten Präsidentschaft. Darin stehen wichtige Grundsätze für alle Priestertumsträger. Die erste Anweisung lautet, treu im Rat zu sein. Präsident Monson hat jeden dieser drei Propheten, mit denen er zusammengearbeitet hat, treu beraten. Die Einigkeit der ersten Präsidentschaft bei allen wichtigen Entscheidungen war beispielhaft für uns alle, die wir als Priestertumsträger an der Führung der Kirche beteiligt sind. Die zweite Anweisung lautet, verkündige das Evangelium. Präsident Monson ist sein ganzes Leben lang ein großartiger Missionar gewesen. Voller Begeisterung war er selbst missionarisch tätig, beaufsichtigte die Missionsabteilung und berief und schulte neue Missionspräsidenten. Er hat sehr viel zur neuen Anleitung für den Missionsdienst, verkündet man Evangelium, beigetragen. Neben wertvollen inhaltlichen Beiträgen regte er auch an, darin wahre Begebenheiten aufzunehmen, um die Anleitung zum Leben zu erwecken. Mit seiner Erfahrung als Drucker verfeinerte er Gestaltung und Druckbild. Er ist in der Tat ein großer Missionar. Die dritte Anweisung lautet, darum sei treu, steh in dem Amt, das ich dir bestimmt habe, steh den Schwachen bei, hebe die herabgesunkenen Hände empor und stärke die müden Knie. Viele unserer Brüder und Schwestern haben Probleme, die sie verzweifeln lassen. Wenn wir ihnen so wie Christus die Hand entgegenstrecken, können wir als Priestertumsführer, Eltern, Freunde und Heimlehrer wie die Retter der Handkarrenpioniere sein. Präsident Monsons Rettungsbemühungen in dieser Hinsicht sind geradezu beispielhaft. Als Bischof hat er gelernt, den Mitgliedern seiner Gemeinde geistlich zu dienen. Er ist mit ihren Kindern und Enkeln in Verbindung geblieben und hat sich um sie gekümmert. Trotz seines vollen Terminkalenders konnte er bei den Trauergottesdiensten aller 84 Witwen sprechen, die zu seiner Gemeinde gehörten, als er dort Bischof war. Er hat denen, die in Not waren, auf bemerkenswerte und persönliche Weise die Hand gereicht. Seine langjährige Aufsicht über die humanitäre Hilfe war Menschen auf der ganzen Welt ein Segen, sowohl Mitgliedern als auch Andersgläubigen. In seinem Wirken eiferte er Christus nach und hat unzähligen Menschen Trost und Frieden gebracht. Einer meiner Freunde verlor bei einem tragischen Unfall einen Enkel. Er erzählte mir, dass er den Schmerz kaum ertragen konnte. Präsident Monson war für ihn da und verwandelte nahezu überwältigende Trauer in den Frieden, der alles Verständnis übersteigt. Er hat sich stets in außergewöhnlichem Maße bemüht, sich der Kranken und Bedrängten anzunehmen. Präsident Monson hat sein Bestes getan, um den Schwachen beizustehen, die herabgesunkenen Hände emporzuheben und die müden Knie zu stärken. Er hat seine Berufung als Ratgeber in der ersten Präsidentschaft auf bemerkenswerte Weise groß gemacht. Er hat auf der ganzen Welt mutig von Jesus Christus Zeugnis gegeben, was die wichtigste Aufgabe aller Apostel ist. Als das damals jüngste Mitglied der 12 Apostel nahm ich im Februar zum ersten Mal an einer Neubildung der ersten Präsidentschaft in einem der oberen Räume im Salt Lake Temple teil. Ich erlebte die Bestätigung des Geistes, als die 12 einzeln und einstimmig Präsident Monson als den Propheten des Herrn und Präsidenten der Kirche bestätigten. Ich bin dankbar für unseren Vater im Himmel, der uns liebt, und für seinen Sohn Jesus Christus. Er ist unser Erlöser und durch das Sühnopfer unser endgültiger Retter aus den körperlichen und geistigen Gefahren des Lebens. Er ist unser Fürsprecher beim Vater. Davon gebe ich Zeugnis. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Good evening.
Guten Abend. Heute bekommen die Schriftstellen, was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan, und gedenkt in allem der Armen und der Bedürftigen eine besondere Bedeutung, denn wir blicken auf die Höhepunkte unserer humanitären Hilfe im letzten Jahr zurück. Vor kurzem wurde dem Allgemeinen Wohlfahrtskomitee der Kirche ein Bericht über die humanitäre Hilfe übergeben. Der damalige Vorsitzende des Komitees, Präsident Gordon B. Hinckley, bekundete seinen tief empfundenen Dank für die Großzügigkeit der Mitglieder und von Andersgläubigen, die dies überhaupt ermöglicht hat. Im Namen des Allgemeinen Wohlfahrtskomitees danken wir den vielen einzelnen Menschen, Familien und Kollegen der Frauenhilfsvereinigung und den JD-Gruppen, die die barmherzigen Samariter unserer Zeit sind. 2007 reagierte die Kirche auf schwere Erdbeben in 5 Ländern, verheerende Brände in 6 Ländern, Dürre und Hungersnot in 18 Ländern und Überschwemmungen und schwere Stürme in 34 Ländern. Insgesamt haben die Kirche und ihre Mitglieder bei 170 größeren Vorfällen in 52 Ländern Hilfe geleistet, also fast jeden Tag ein Einsatz, das ganze Jahr hindurch. Es war ein ereignisreiches Jahr mit vielen Gelegenheiten zu dienen. Zusätzlich zu den Einsätzen bei Naturkatastrophen wurden in dem Jahr noch tausende Aktionen im Gesundheitswesen durchgeführt. Mehr als 1 Million Menschen in 25 Ländern profitierten von den von der Kirche finanzierten Projekten für sauberes Wasser. Mehr als 60.500 Menschen in 60 Ländern erhielten einen Rollstuhl. Anfang dieses Jahres waren meine Frau und ich sowie die Präsidentschaft des Gebietes Südamerika Nord und auch die Frau des kolumbianischen Präsidenten mit dabei, als Rollstühle übergeben wurden. Viele hatten Tränen in den Augen, als die Empfänger und deren Betreuer ihren Dank zum Ausdruck brachten. In 11 Ländern konnten sich mehr als 54.000 Menschen über die Verbesserung ihrer Sehkraft freuen. Über 16.500 medizinische Fachkräfte lernten, wie man Neugeborene wiederbelebt. Diese Fachkräfte wiederum können viele weitere ausbilden. Bei einer Kampagne zur Ausrottung der Masern erhielten 2,8 Millionen Kinder und Jugendliche in 10 Ländern eine Schutzimpfung. Insgesamt konnten durch diese Hilfsprojekte fast 4 Millionen Menschen in 85 Ländern geholfen werden. Beim Erdbeben der Stärke 8,0 kam im August im Süden Perus 520 Menschen ums Leben und mehr als 58.000 Häuser wurden zerstört. Alle 29 Pfähle in Lima bewiesen auf wundervolle Weise Liebe und Mitgefühl, als sie den Menschen in den zerstörten Regionen Hilfe leisteten. Mit der Hilfe von wunderbaren Missionaren wird gerade geplant, wie man den Menschen beim Wiederaufbau ihrer Häuser und ihres Lebens helfen und auch mehrere Schulen neu errichten kann. Es werden 400 Häuser gebaut werden und der Großteil der Arbeit wird von einzelnen Menschen, Freunden und der Familie verrichtet. Elder Alan Layton und seine Frau leiten die Aufsicht, die Koordination und die Ausbildung der Helfer. Ende des Jahres brachen in Südkalifornien durch das trockene Wetter und heftige Winde etliche Waldbrände aus. Über 1 Million Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Mindestens 1500 Häuser wurden zerstört. Die Kirche stellte Reinigungssets, Decken, Hygienepäckchen und Lebensmittel zur Verfügung. Mehr als 5000 Helfer der Mormon Helping Hands und Missionare räumten auf, kochten, spendeten Trost und kümmerten sich um die Betroffenen. In einem Dankesbrief heißt es: Bitte sagen Sie all den Heiligen der letzten Tage, die in meiner Nachbarschaft so fleißig gearbeitet haben, ein herzliches Dankeschön. Bei den Mormonen gab es stets eine Mahlzeit. Sie waren immer bereit, uns zu umarmen oder mit uns zu beten. Und sie halfen bei Reparaturen und Aufräumarbeiten. Sie machen uns Mut, spenden Trost und setzen in den San Diego Hills Häuser instand. Ein Pfahlpräsident erinnert sich an dieses Erlebnis. Eins unserer Projekte war Hilfe bei den Aufräumarbeiten rund um die örtliche Baptistengemeinde. Wir schickten 25 Jugendliche hin. Die Baptisten sagten, dass sie jede Menge Donuts und Kaffee für uns hätten. Wir sagten ihnen, dass der Kaffee wohl kalt werden würde, dass unsere Jugendlichen aber alle Donuts essen würden, die sie heranschaffen könnten. Heftige Regenfälle führten im mittleren Westen der Vereinigten Staaten, in Oregon und in Washington, zu Überschwemmungen. Freiwillige Helfer eilten mit Material aus dem Vorratshaus des Bischofs den Notleidenden zu Hilfe. Als Repräsentanten der Kirche in Findlay, Ohio, dem örtlichen Roten Kreuz eine Spende überreichten, entdeckte eine Passantin sie mit ihren gelben T-Shirts der Mormon Helping Hands. Sie kam herein, hielt ihr Fotohandy hoch, auf dem ein Foto vier solcher Helfer war, und rief: Diese Leute haben gerade mein Zuhause gerettet. Dann umarmte sie alle, die sie sah. Eine Schiffsladung Lebensmittel wurde an eine Versorgungsstelle am Ort geliefert. Als die Lieferung ankam, war der Leiter völlig überrascht und fragte: Woher wussten Sie das? Ich habe eben den letzten Laib Brot ausgegeben und wollte gerade zusperren. Woher wussten Sie das? An einer mit der Weltgesundheitsorganisation durchgeführten Maßnahme zur Ausrottung der Masern, einer Krankheit, an der jedes Jahr fast 1 Million Kinder sterben, beteiligten sich über 54.000 Mitglieder der Kirche ehrenamtlich. Ein Mitglied aus Nigeria schrieb: Ich nenne unsere Arbeit die Rettung der Unschuldigen. Wir gingen von Haus zu Haus, von Rathaus zu Rathaus. Eine Frau erzählte uns, dass 3 ihrer Kinder an Masern gestorben sind. Sie erzählt ihre Geschichte so liebenswürdig und gefühlvoll, dass jeder im Raum Tränen in den Augen hatte, auch ich. Unser freiwilliger Helfer stellte fest: Das, was man für sich selbst tut, vergeht, wenn man nicht mehr lebt. Aber das, was man für andere tut, bleibt als Vermächtnis. Auch im vierten Jahr nach dem Tsunami in Indonesien und im Süden Asiens bemühen wir uns, denen zu helfen, die alles verloren haben. Wir stellten Geldmittel für den Bau von 902 Häusern, 3 Gemeindezentren, Wasserleitung für 24 Dörfer, 15 Schulen und 3 medizinische Versorgungsstellen zur Verfügung. Ein Ortsvorsteher sagte: Die Menschen hier freuen sich sehr, weil sie jetzt ein Gemeindezentrum haben. Es ist ein Ort, an dem wir beten und unsere Kinder unterrichten können. Wir danken der Kirche, dass sie dieses Haus für unsere Leute gebaut hat. Wir werden Gott bitten, der Kirche in der Zukunft Segnung und Erfolg zu schenken. Danke. In Äthiopien bekamen Dorfgemeinschaften Hilfe beim Zugang zu sauberem Trinkwasser. Die Kirche bohrte Brunnen und baute Vorratsbehälter. Die Dorfgemeinschaften gründeten ein Wasserkomitee und gruben die Rinnen, die man brauchte, um das Wasser aus den Vorratsbehältern in jedes Dorf zu leiten. In einigen Fällen betrug die Entfernung mehr als 5 Kilometer. Einige Dörfer hatten Probleme, ihre Verpflichtungen bei der Aushebung der Rinnen nachzukommen. Der Boden war hart, trocken und voller Lehm. Dadurch war das Graben sehr schwierig. In einem Dorf unterbrach eine Schule mit 1500 Schülern den normalen Unterrichtsablauf für eine Weile und jeder half dabei, die restlichen Abschnitte der Rinne auszuheben. Als sie bei der Arbeit waren, kamen auch die übrigen Dorfbewohner und halfen mit. Einmal gab es dort eine 1,5 Kilometer lange Reihe grabender Menschen. Ich danke Ihnen für Ihr Mitgefühl, Ihre Güte und Ihre Großzügigkeit. Mögen wir auch weiterhin die Last unseres Nächsten leichter machen, die mutlosen Aufbau unterstützen, unsere Geldbörsen öffnen um den Armen beizustehen und unsere Hände helfend ausstrecken. Ich gebe Zeugnis von der Göttlichkeit des Herrn Jesus Christus und seinem Evangelium. Und ich bete, dass wir auch weiterhin als wahre Jünger gesegnet werden, wenn wir in aller Stille anderen Gutes tun. Im Namen Jesu Christi. Amen.
As an Aaronic priesthood young man, I can remember the excitement.
Ich weiß noch, wie aufgeregt ich als junger Mann war, der gerade das aaronische Priestertum erhalten hatte und zum Diakon ordiniert worden war. Ich freute mich darauf, meine Priestertumsaufgaben erfüllen zu können. Als kleiner PV-Junge beobachtete ich die Diakone in meiner Gemeinde sehr genau. Und ich wartete auf den Tag, an dem ich 12 Jahre alt sein, das Priestertum empfangen würde und das Abendmahl austeilen konnte. Endlich kam der Tag und bald, nachdem ich von meinem Vater, dem Bischof der Gemeinde, ordiniert worden war, war ich zwar etwas nervös, aber doch bereit, meine Aufgaben als neuer Diakon anzutreten. Jetzt gehörte ich einem Kollegium der aaronischen Priestertums an. Die Mitglieder meines Kollegiums wurden meine besten Freunde. Diese Freundschaft und Bruderschaft im Kollegium vertiefte sich im Laufe meiner Jugendjahre, während wir gemeinsam in unseren Priestertumsaufgaben lernten und dienten. Wir waren alle gute Freunde und hatten bei unseren Kollegiumsaktivitäten viel Spaß und eine schöne Zeit zusammen. Einmal nahm ich am Sonntag nach der Abendmahlsversammlung, die wie meistens anstrengend und lang gewesen war, der erste Ratgeber in der Bischofschaft beiseite, um mit mir zu sprechen. Dieses außerplanmäßige Priestertumsinterview war mir im weiteren Verlauf meines Lebens von großem Nutzen, da ich immer wieder über die Frage nachdachte, die er mir während meines kurzen, aber wichtigen Gespräches stellte. Bruder Bateman sah mir in die Augen und fragte mich: Dean, weißt du, wer du bist? Nach einem Moment des Schweigens gab er mir einen gleichermaßen kurzen wie aufrüttelnden Hinweis. Du bist der Sohn von Reed Burgess. Die Bedeutung dieser Frage brannte mir lange Zeit im Herzen und ich dachte während meiner Teenagerjahre oft darüber nach. Die Frage dieses guten Bruders, weißt du, wer du bist, war mir mein Leben lang Führung und Inspiration und weckte in mir die Entschlossenheit, meiner Familie und dem Priestertum Achtung einzubringen und Ehre zu machen. Heute Abend möchte ich jedem von euch Jungen, die ihr das aaronische Priestertum tragt, die gleiche Frage stellen, die mir in eurem Alter gestellt wurde. Junge Männer, wisst ihr, wer ihr seid? Zu wissen, wer man ist, macht einen geistig stark, gründlich und standhaft in seinen Aufgaben im Priestertum. Ihr werdet selbstsicher im Glauben und in der Entschlossenheit, richtige Entscheidungen zu treffen. Ihr habt den Mut, für das einzutreten, was ihr als richtig erkannt habt. Ihr wisst, dass es ein Vorzug ist, das Priestertum Gottes zu tragen und die Vollmacht zu haben, in seinem Namen zu handeln. Amon, ein großartiger Missionar aus dem Buch Mormon, war ein treuer und tapferer Diener König Lamonis. Er beschützte auf wundersame Weise König Lamonis Herden und tat alles, was er konnte, um dem König zu dienen. Als Lamoni von Amons großen Taten hörte, fragte er ihn, wer er wirklich sei. Amon erklärte: Siehe, ich bin Mensch und bin dein Knecht. Darum, was auch immer du wünschst, was recht ist, das werde ich tun. Als nun der König diese Worte vernommen hatte, verwunderte er sich abermals, denn er bemerkte, dass Amon seine Gedanken erkennen konnte. Aber dessen ungeachtet tat König Lamoni den Mund auf und sprach zu ihm: Wer bist du? Bist du jener große Geist, der alles weiß? Amon antwortete und sprach zu ihm: Ich bin es nicht. Amon erklärte daraufhin, wer er war, als er sagte: Ich bin ein Mensch, als das Abbild Gottes erschaffen, und ich bin durch seinen Heiligen Geist berufen, dieses Volk zu belehren. Amon wusste, wer er war und worin seine wahre Mission bestand. Herauszufinden, wer wir sind, ist eine der größten Aufgaben des Lebens. Als Eltern und Führungskräfte bemühen wir uns ernsthaft und aufrichtig darum, denjenigen, die wir lieben, zu helfen, dass sie die Antwort auf die einfache, aber tiefgehende Frage, wer bin ich, verstehen und kennen. Ich frage euch, die jungen Männer und Träger des aaronischen Priestertums, wie könnt ihr erkennen, wer ihr seid und ein Zeugnis davon erlangen? Überdenkt bitte die folgenden drei Fragen und die damit verbundenen Grundsätze, die wesentlich dafür sind, dass ihr eure wahre Identität versteht. Erstens, wisst ihr, dass ihr Söhne Gottes seid? ihr seid buchstäblich Söhne Gottes, die im vorirdischen Leben geistig gezeugt worden sind. Als sein Kind habt ihr gewiss ein göttliches und ewiges Potenzial. Wenn ihr euch aufrichtig bemüht, wird der himmlische Vater euch helfen, dieses Potenzial auszuschöpfen. Die Erkenntnis, dass der himmlische Vater uns liebt und wir seine Kinder sind, gibt uns die Kraft, den Trost und die Hoffnung, die wir für das Erdenleben brauchen. Im ersten Brief des Johannes lesen wir: Seht, wie groß die Liebe ist, die der Vater uns geschenkt hat. Wir heißen Kinder Gottes und wir sind es. Die Welt erkennt uns nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Jetzt sind wir Kinder Gottes. Der Vater im Himmel liebt euch und ihr seid ihm wichtig. Ihr jungen Männer, betet immer. Euer Gebet am Morgen und am Abend wird euch erkennen helfen, dass ihr Söhne Gottes seid. Zweitens, wisst ihr, wer ihr im Plan Gottes seid? Alma nannte ihn den großen Plan des Glücklichseins, einen Plan, den Gott für euch und für jeden von uns aufgestellt hat. Wenn wir diesem Plan folgen, kann jeder von uns hier und jetzt glücklich sein und nach dem Tod in die Gegenwart Gottes zurückkehren. Der himmlische Vater sandte seinen geliebten Sohn Jesus Christus, um die Bande des Todes zu lösen und für unsere Sünden und die Sünden der Welt zu sühnen. Der himmlische Vater ließ zu, dass der Erlöser für unsere Sünden sühnte und drückte damit unmissverständlich aus, wie sehr er jeden von uns liebt. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Wenn wir die Mission des Erretters kennen, daran glauben und sie verstehen, zeigt uns das, wer wir sind. Wie es im Plan des himmlischen Vaters vorgesehen war, wurdet ihr in ein irdisches Zuhause und in eine Familie geschickt. Die Bündnisse, die ihr persönlich und als Teil einer Familie im Rahmen dieses Plans schließt, binden euch für alle Ewigkeit an eure Familie und an die Familie Gottes. Ehrt und achtet den Namen, den ihr tragt. Lebt nach den Maßstäben und Geboten, die Gott euch gegeben hat. Zeigt anderen, wer ihr seid, indem ihr euch an die Maßstäbe in der Broschüre für eine starke Jugend haltet. Verinnert dich dieses gottgegebene Maßstäbe und lebt danach. Sie sind für euch bestimmt. Drittens, wisst ihr, wer ihr als Mitglied der Kirche Jesu Christi der Heiligen letzten Tage seid? Ihr habt euch taufen lassen und den Heiligen Geist empfangen. Ihr seid Mitglieder der wiederhergestellten Kirche Jesu Christi. Es ist seine Kirche und er hat uns einen Propheten Gottes gegeben, der uns lehrt und führt und das Werk des Herrn auf der Erde leitet. Ich bezeuge, dass Präsident Thomas S. Monson unser Prophet in diesen schweren Zeiten ist. Hört auf ihn. Er und andere neuzeitliche Propheten werden euch beibringen, wer ihr seid und wie ihr so werden könnt wie der Erlöser. Ihr seid Mitglieder der Kirche Jesu Christi der Heiligen letzten Tage. Ihr seid auch zum Priestertum Gottes ordiniert worden. Präsident Monson hat gesagt, uns wurde das Priestertum anvertraut und wir dürfen im Namen Gottes handeln. In uns wird ein heiliges Vertrauen gesetzt. Von uns wird viel erwartet. Ihr gehört zu einem Priestertumskollegium von jungen Männern, in dem ihr die Bruderschaft und Freundschaft anderer Priestertumsträger verspüren könnt. Das Kollegium schützt euch vor weltlichen Einflüssen. Ihr könnt einander dienen und an den heiligen Handlungen des Priestertums teilhaben. In euren Kollegien werdet ihr auch in den Grundsätzen des Evangeliums Jesu Christi unterwiesen, das euch verstehen hilft, wer ihr seid. Junge Männer, ehrt das Priestertum Gottes. Ich bezeuge, dass es Glück in euer Leben bringt, wenn ihr wisst, wer ihr seid und wenn ihr eure Versprechen und eure Bündnisse mit dem Herrn haltet. Mögen wir alle in der Lage sein, zu erkennen und zu verstehen, wer wir wirklich sind. Möge der Geist, den wir heute spüren, unserem Geist bezeugen, dass wir Kinder Gottes sind. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Meine geliebten Brüder im Priestertum, am Anfang möchte ich mich an jeden 12-jährigen Diakon wenden, der an dieser allgemeinen Priestertumsversammlung teilnimmt. Wo auch immer ihr seid, ich freue mich, dass ihr da seid. Und ich möchte euch erzählen oder euch ins Gedächtnis zurückrufen, was Präsident Gordon B. Hinckley erlebte, als er wie ihr jetzt ein 12-jähriger Diakon war. Wir lesen in seiner Biografie, kurz nachdem er zum Diakon ordiniert worden war, besuchte er zusammen mit seinem Vater seine erste Pfahl-Priestertumsversammlung. Er fühlte sich ein bisschen fehl am Platz. Er suchte sich in der letzten Reihe der Kapelle der Gemeinde 10 einen Platz, während sein Vater, der in der Pfahlpräsidentschaft war, seinen Platz auf dem Podium einnahm. Beim Anfangslied standen die 300-400 anwesenden Männer auf und sangen William W. Phelps' Jubellied Preise den Mann, der einst sprach mit Jehova, der ein Prophet war, von Christus ernannt, der von dem Geiste erfüllt prophezeite, nahes Gericht jedem Volke und Land. Über dieses Erlebnis sagte Präsident Hinckley, etwas ging in mir vor, als ich diese glaubenstreuen Männer singen hörte. Mein Herz war gerührt. Ich hatte ein Gefühl, das man kaum in Worte fassen kann. Ich spürte eine große treibende Kraft, sowohl emotional als auch geistig. So etwas hatte ich in der Kirche noch nie zuvor erlebt. In mein Herz drang die Erkenntnis, dass der Mann, von dem sie sangen, tatsächlich ein Prophet Gottes war. Ich wusste damals, durch die Macht des Heiligen Geistes, dass der Prophet Joseph Smith wirklich ein Prophet Gottes war. Obwohl Präsident Hinckley damals erst ein 12-jähriger Diakon war, war dies doch ein Erlebnis, das er sein Leben lang nicht vergaß. Ich bete darum, dass ihr heute auch etwas erlebt, woran ihr euch den Rest eures Lebens erinnert. Sehen wir uns nun einmal diese bemerkenswerte in Bronze gegossene Skulptur mit dem Titel Diakonsbank an. Für diejenigen von Ihnen, die sie nicht sehen können, in dieser Skulptur sind 5 Diakone zu sehen. Sie sitzen auf einer Bank in der Kapelle und fühlen sich unbeobachtet. Wenn Sie diese 5 Diakone betrachten, was sehen Sie? Wenn ich nun die Aussagen von 2 früheren Präsidenten der Kirche lese, formuliere ich die Frage etwas um. Was können Sie sehen? Präsident Joseph Fielding Smith erklärte, unsere jungen Leute sind der Adel des Himmels, eine erlesene und auserwählte Generation mit einer göttlichen Bestimmung. Diese Geister wurden für diese Zeit zurückbehalten, in der das Evangelium auf der Erde ist und der Herr tapfere Diener braucht, um sein Werk in den letzten Tagen weiterzuführen. Präsident Spencer W. Kimball hat gesagt, wir ziehen eine königliche Generation heran, die besondere Aufgaben vor sich hat. Wenn wir im Lichte dieser Aussagen von Propheten unseren Blick nicht nur auf diese 5 Diakone auf der Bank richten, sondern auf alle jungen Männer, die das aaronische Priestertum tragen, was können sie dann sehen? Ich vertraue darauf und bete darum, dass wir alle ihr göttliches Potenzial sehen können, dass wir sehen können, wie sie als Träger des heiligen Priestertums vorwärts gehen und als Missionare den Nationen der Erde durch den Geist das immerwährende Evangelium predigen, dass wir sie als glaubenstreue Ehemänner und Väter, als tapfere Diener und Führer der Kirche und des Reiches Gottes in diesen letzten Tagen sehen können. Um die göttliche Bestimmung dieser auserwählten und königlichen Generation besser begreifen zu können, müssen wir nur an den 12-jährigen Jesus denken, der mit seinen Eltern zum Pascha-Fest nach Jerusalem hinaufging. Wer war dieser 12-jährige Junge? Was war seine Mission? seine Bestimmung. Und wie war dazu befähigt, sie zu erfüllen? Wir verkünden und die Heiligen Schriften bestätigen, dass er Jesus Christus war und ist, der Sohn des lebendigen Gottes, der in die Welt gekommen ist, um für die Welt gekreuzigt zu werden und um die Sünden der Welt zu tragen und um die Welt zu heiligen und um sie von allem Unrecht zu säubern, damit den Menschenkindern Errettung zuteil werde, ja, durch Glauben an seinen Namen. In seiner Jugend nahm seine Weisheit zu und er fand Gefallen bei Gott und den Menschen. Wir erfahren, dass er mit seinen Brüdern aufwuchs und stark wurde und auf den Herrn wartete, auf dass die Zeit seines geistlichen Wirkens komme, dass er in allem, wie wir, in Versuchung geführt worden ist. Ja, er erlebte Versuchung jeder Art, schenkte ihnen aber keine Beachtung. Und als er sich Luzifer, dem Vater aller Lügen, dem Meister der Sünde gegenüber sah, wurde Jesus nicht nur durch seine Kenntnis der Heiligen Schriften beschützt, sondern auch durch seinen absoluten Gehorsam gegenüber dem Wort und dem Willen seines Vaters. Und er gebot dem Satan: Weg mit dir, Satan! Denn in der Schrift steht: Vor dem Herrn, deinem Gott, sollst du dich niederwerfen und ihm allein dienen. Warum er nun fähig war, seine Mission und seine Bestimmung zu erfüllen, erfahren wir aus diesen Worten Jesu. Wenn ihr den Menschensohn erhöht habt, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin. Ihr werdet erkennen, dass ich nichts im eigenen Namen tue, sondern nur das sage, was mich der Vater gelehrt hat. Und er, der mich gesandt hat, ist bei mir. Er hat mich nicht allein gelassen, weil ich immer das tue, was ihm gefällt. Dass wir alle als Söhne Gottes unsere Mission und Bestimmung erfüllen können, wird durch die Worte des Herrn an den Prophet Joseph Smith deutlich. Wahrlich, so spricht der Herr, es wird sich begeben, jede Seele, die von ihren Sünden lässt und zu mir kommt und meinen Namen anruft und meiner Stimme gehorcht und meine Gebote hält, kann in meinem Namen zum Vater kommen und zur gegebenen Zeit von seiner Fülle empfangen. Davon gebe ich Zeugnis, wie auch davon, dass Präsident Thomas S. Monson tatsächlich ein Prophet Gottes ist und dass er und seine Ratgeber in der ersten Präsidentschaft sowie die Mitglieder des Kollegiums der 12 Apostel Propheten, Seher und Offenbarer sind. Im heiligen Namen Jesu Christi. Amen.
Thank you, brethren.
Vielen Dank, Brüder. Der Chor und die Anwesenden singen jetzt gemeinsam: Ihr Ältesten Israels, Präsident Dieter F. Uchtdorf, zweiter Ratgeber in der ersten Präsidentschaft, spricht anschließend zu uns. Danach hören wir von Präsident Henry B. Eyring, dem ersten Ratgeber in der ersten Präsidentschaft. Präsident Uchtdorf hat seine Ansprache vorab auf Deutsch aufgezeichnet.
Thank you.
My dear brethren,
meine lieben Brüder, wir sind heute als das Priestertum Gottes in aller Welt versammelt. Danke für Ihren Glauben, Ihre Gebete und Ihren Wunsch, dem Herrn zu dienen. Es ist etwa 2 Monate her, seit Präsident Thomas S. Monson mich in die erste Präsidentschaft der Kirche berufen hat. Viele waren von dieser Berufung überrascht, und ich kann Ihnen versichern, dass auch ich damit nicht gerechnet hatte. Ich wage sogar zu behaupten, dass niemand so überrascht war wie ich, einmal abgesehen von meiner Frau. An dem Tag, als das Kollegium der 12 im Tempel zusammenkam, um Präsident Monson zu bestätigen und ihn als Prophet, Seher und Offenbarer und als Präsidenten der Kirche zu ordinieren und einzusetzen, war ich überglücklich, dass ich Gelegenheit hatte, für meinen lieben Freund und Führer unterstützend die Hand zu heben. Nachdem Präsident Monson bestätigt war, gab er seine Ratgeber bekannt. Dass es Präsident Eyring war, kam nicht überraschend. Er ist ein Mann von Format und Charakter. Er ist eine ausgezeichnete Wahl als erster Ratgeber. Dann gab Präsident Monson seinen zweiten Ratgeber bekannt. Der Name kam mir seltsam bekannt vor. Es war der meine. Erst als ich die lächelnden Gesichter meiner Brüder und den ermutigenden Blick von Präsident Monson sah, wurde mir klar, dass sich mein Leben erneut verändern würde. Ich empfinde es als große Ehre, mit Präsident Monson zu dienen. Er ist ein wunderbarer, inspirierter Führer. Ich gebe Zeugnis davon, dass er der Prophet Gottes ist. Im November 1979 begann ein großes Flugzeug mit 257 Passagieren an Bord in Neuseeland einen Rundflug in Richtung Antarktis. Was die Piloten jedoch nicht wussten, war, dass die Flugkoordinaten um lediglich 2 Grad verändert worden waren. Dadurch geriet das Flugzeug vom Kurs ab und befand sich 45 Kilometer östlich von der Stelle, wo die Piloten es vermuteten. Als der Südpol näher kam, schwenkten die Piloten auf eine niedrigere Flughöhe ein, damit die Passagiere einen besseren Blick auf die antarktische Landschaft hatten. Obwohl beide Piloten erfahrene Flieger waren, war keiner von ihnen diese Strecke zuvor schon einmal geflogen. Und so blieb es unbemerkt, dass die neuen Koordinaten sie direkt auf den Mount Erebus zuführten, einen aktiven Vulkan, der sich bis in fast 4000 Meter Höhe über die eisige Landschaft erhebt. Als die Piloten in geringer Höhe weiterflogen, vermischten sich die weiße Farbe des mit Schnee und Eis bedeckten Vulkans mit dem Weiß der Wolken darüber, sodass es aussah, als überflögen sie eine ebene Fläche. Als die Instrumente Alarm auslösten, dass sie sich rasend schnell dem Erdboden näherten, war es zu spät. Das Flugzeug zerschellte an den Hängen des Vulkans und alle Menschen an Bord kamen um. Diese schreckliche Tragödie war einem kleinen Fehler zuzuschreiben. Es ging nur um ein paar Grade. Ich habe in meinem jahrelangen Dienst für den Herrn und in zahllosen Interviews erfahren, wie oft sich der Unterschied zwischen Glück und Unglück für den Einzelnen, für eine Ehe oder für eine Familie auf eine Abweichung von nur wenigen Graden zurückführen lässt. Saul, der König Israels. Das verheißungsvolle Leben Sauls, des Königs von Israel, nahm ein unrühmliches und tragisches Ende. Zu Beginn war er jung und kein anderer unter den Israeliten war so schön wie er. Saul war persönlich von Gott zum König bestimmt worden. Er besaß sämtliche Vorzüge, war von beeindruckender Körpergröße und entstammte einer einflussreichen Familie. Gewiss hatte Saul auch schwache Seiten. Aber der Herr hatte versprochen, ihn zu segnen, zu stützen und ihm gnädig zu sein. Aus den Heiligen Schriften wissen wir von Gottes Verheißung, immer bei ihm zu sein, sein Herz zu verwandeln und einen anderen Menschen aus ihm zu machen. Anfangs war Saul großartig. Er vereinte Israel und schlug die Ammoniter, die im Land eingefallen waren. Schon bald sah er sich einer weit größeren Herausforderung gegenüber, den Philistern, die eine schreckliche Armee mit Wagen und Reitern hatten und ein Heer so zahlreich wie der Sand am Ufer des Meeres. Der junge König brauchte Hilfe. Der Prophet Samuel hatte Saul angewiesen, auf ihn zu warten. Er wollte kommen, Opfer bringen und den Herrn um Rat fragen. Saul wartete 7 Tage lang, doch Samuel erschien nicht. Schließlich dachte Saul, er könne nicht länger warten. Er scharte das Volk um sich und tat etwas, wofür ihm die Priestertumsvollmacht fehlte. Er brachte das Brandopfer selbst dar. Als Samuel eintraf, war er erschüttert. »Du hast töricht gehandelt«, sagte er. »Hätte der neue König nur ein wenig länger ausgehalten, wäre er nicht vom Kurs des Herrn abgewichen, hätte er sich nur an die offenbarte Ordnung des Priestertums gehalten. Der Herr hätte sein Reich auf ewig bestehen lassen. Nun aber«, sagte Samuel, »wird deine Herrschaft keinen Bestand haben.« An dem Tag bemerkte der Prophet Samuel an Saul eine entscheidende Charakterschwäche. Unter Druck von außen erwies sich Saul als nicht diszipliniert genug, auf Kurs zu bleiben, auf den Herrn und seinen Propheten zu vertrauen und sich an das von Gott festgesetzte Muster zu halten. Ein kleiner Fehler kann im Leben große Auswirkungen haben. Ein paar Grad Abweichung, wie bei dem Flugzeug auf dem Mondflug in die Antarktis oder wie bei Saul, der nur ein Quäntchen länger am Rat des Propheten hätte festhalten müssen, mag geringfügig erscheinen. Aber auf lange Sicht und über Distanz betrachtet kann eine geringfügige Abweichung von ein paar Grad unser Leben drastisch verändern. Ich möchte Ihnen erzählen, wie ich diesen Grundsatz einmal jungen Piloten erklärt habe. Nehmen wir einmal an, Sie müssten von einem Flugplatz am Äquator aus zu einer Erdumrundung starten, aber Ihr Kurs wiche um nur 1 Grad ab. Bis Sie wieder am gleichen Längengrad wären, wie weit wären Sie vom Kurs abgekommen? Ein paar Kilometer? 100 Kilometer? Die Antwort mag Sie überraschen. Eine Abweichung von nur 1 Grad würde Sie um etwa 800 Kilometer vom Kurs abbringen oder 1 Stunde Flugzeit mit einer Düsenmaschine. Niemand will, dass sein Leben ein tragisches Ende nimmt. Doch allzu oft begeben wir uns, wie die Piloten und Passagiere auf dem Antarktisflug, auf eine, wie wir hoffen, spannende Reise und merken erst zu spät, dass eine Abweichung von ein paar Grad uns auf einen Kurs gebracht hat, der geistig in die Katastrophe führt. Was können wir daraus lernen? Ein kleiner Fehler, eine winzige Abweichung von der Lehre des Evangeliums Jesu Christi kann eine durchschlagende, unerwünschte Wirkung auf unser Leben haben. Es ist daher von entscheidender Bedeutung, dass wir diszipliniert genug sind, frühzeitig und entschlossen gegenzusteuern, um auf den richtigen Weg zurückzufinden und nicht abzuwarten oder zu hoffen, dass Fehler sich schon irgendwie von selbst ausgleichen werden. Je länger wir mit einer Korrektur warten, desto tiefgreifender fällt die benötigte Änderung aus und desto länger dauert es, wieder auf den richtigen Kurs zu kommen. Unter Umständen gerät man gar an den Rand einer Katastrophe. Ihnen, den Männern im Priestertum, ist eine große Verantwortung auferlegt worden. Man stelle sich vor, unser himmlischer Vater vertraut euch jungen Diakonen, Lehrern und Priestern die Schlüssel des Dienstes von Engeln und des vorbereitenden Evangeliums an. Sie, die Männer im melchisedekischen Priestertum, haben den Eid und Bund, der zum Priestertum gehört, empfangen. Und ihnen wurde verheißen, dass ihnen alles gegeben wird, was der Vater hat, wenn sie ihr Priestertum groß machen. Der Herr ermahnt uns, wem viel gegeben ist, von dem wird viel gefordert. Diejenigen, die das Priestertum Gottes tragen, haben die große Aufgabe, der Welt ein Beispiel an Tugend zu geben. Man erfüllt diese Erwartung, wenn man rasch Gefahren und Einflüsse erkennt, die einen verleiten, vom Weg des Herrn abzuweichen und dann durch entschlossene Korrekturen auf Kurs bleibt. Diese Konferenz wird dank der Wunder der modernen Technik in 96 Länder ausgestrahlt und in 91 Sprachen übersetzt. Viele von Ihnen, meine lieben Brüder, verfolgen die Generalkonferenz im Internet. Dank neuer Technologien kann die Botschaft des Evangeliums noch besser in alle Welt verbreitet werden. Die Seiten der Kirche im Internet sind ein weiteres Beispiel dafür, was dadurch Gutes bewirkt werden kann. Sie sind eine wunderbare Quelle der Inspiration. Man bekommt Hilfe und kann sich weiterbilden. Sie sind ein Segen für jeden Einzelnen, für die Familie wie für die Kirche. Geben Sie aber Acht. Dieselbe Technologie kann Ihnen auch große Gefahren über die Schwelle Ihrer Wohnungstür bringen. Sie kann sich als tückische Falle erweisen, nur einen Mausklick entfernt. Pornografie, Gewalt, Intoleranz und Gottlosigkeit richten Familien, Ehen und einzelne Menschen zugrunde. Diese Gefahren werden durch viele Medien verbreitet, unter anderem durch Zeitschriften, Bücher, das Fernsehen, Filme, Musik und natürlich das Internet. Wir müssen diese Übel meiden. Kleine Abweichungen können große Auswirkungen haben. Wenn Sie einen riskanten Chatroom im Internet betreten, können Sie in ein tosendes Unwetter geraten. Wenn Sie einen Computer in einem Zimmer aufstellen, wo die übrige Familie kaum Zutritt hat, kann das der Ausgangspunkt für eine gefährliche Reise sein. Unser himmlischer Vater wusste schon, bevor wir auf die Erde kamen, welche Kräfte uns in Versuchung führen würden. Denn alle haben geistig gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Darum hat er uns einen sicheren Weg zurückbereitet. Durch Umkehr und das Sühnopfer Jesu Christi können uns unsere Sünden vergeben werden, sodass wir nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Mit unserer Bereitschaft, wahrhaft umzukehren, zeigen wir als Priestertumsträger unsere Dankbarkeit für das Geschenk Gottes und die Liebe des Erlösers und das Opfer, das er für uns erbracht hat. Die Gebote stellen unseren Glauben, unser Gehorsam und unsere Liebe zu Gott und Jesus Christus auf die Probe. Aber sogar noch wichtiger ist, dass sie uns Gelegenheit bieten, die Liebe von Gott bewusst zu erfahren. Die Gebote sind Navigationsweisungen aus himmlischen Höhen. Ihr Flugplan führt zu einem Bestimmungsort, der unfassbar schön und herrlich ist. Er ist aller Mühen wert. Er ist es wert, dass man Korrekturen vornimmt und dann auf Kurs bleibt. Denken Sie daran, der Himmel ist nicht von Geschöpfen bewohnt, die nie Fehler gemacht haben, sondern von solchen, die erkannt haben, dass sie vom Kurs abgewichen sind und die dann Korrekturen vorgenommen haben, bis sie wieder im Licht des Evangeliums waren. Je mehr wir die Worte der Propheten ehren und sie umsetzen, desto besser erkennen wir, wenn wir vom Kurs abweichen, selbst wenn es nur ein paar Grad sind. Brüder, für diejenigen unter uns, die es versäumt haben, geeignete Kurskorrekturen vorzunehmen oder die glauben, sie seien zu weit vom Weg des Herrn abgekommen, um je zurückzufinden, gibt es eine frohe Botschaft, nämlich das Evangelium der Vergebung und der Errettung. Der Rückweg ist da, deutlich und klar. Kommen Sie, lernen Sie vom Vater, opfern Sie ihm ein reuiges Herz und einen zerknirschten Geist. Glauben Sie an die reinigende Macht des unbegrenzten Sühnopfers Jesu Christi. Wenn wir unsere Sünden bekennen und umkehren, vergibt er uns die Sünden und reinigt uns von allem Unrecht. Wären die Sünden auch rot wie Scharlach, sie sollen weiß werden wie Schnee. Der Weg mag nicht leicht sein, aber sein Ende ist herrlich und unschätzbar wertvoll. Sie sind nicht zu einem tragischen Ende verurteilt, sie können wieder auf Kurs kommen. Viele warten nur darauf, ihnen zu helfen, ihre Angehörigen, ein liebevoller Bischof oder Pfahlpräsident und die Heimlehrer. Selbstverständlich ist ihr bester Freund der allmächtige Schöpfer des Universums. Er ist es, dessen Priestertum sie repräsentieren. Er versteht ihre Sorgen. Er kennt ihren Kummer. Er wird sie begleiten, sie stärken und sie tragen, solange sie sich bemühen, ihren Kurs zu begradigen. Durch sein ewiges Sühnopfer können die Fehler, die sie begehen, ausgelöscht werden, und sie können makellos vor ihm treten. Denken Sie daran, liebe Brüder, Sie sind wirklich auserwählte und gute Söhne des himmlischen Vaters. Ob es nur ein paar wenige Grade sein mögen oder ob Sie weit vom Kurs abgekommen sind, Sie können zurückfinden. Nehmen Sie das Geschenk des Sühnopfers und der Umkehr an. Suchen Sie den Herrn, Ihren Gott, und er wird für Sie tun, was er Saul versprochen hat. Er wird Ihr Herz verwandeln, aus Ihnen einen neuen Menschen machen und immer bei Ihnen sein. Ich gebe Zeugnis davon, dass unser himmlischer Vater lebt und uns liebt, dass Jesus Christus der Messias das Oberhaupt dieser Kirche ist und dass Präsident Thomas S. Monson der Prophet Gottes auf dieser Erde ist. Und ich bin dankbar und bete für Sie, meine lieben Freunde und Brüder im Priestertum. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Is certain and clear. Come, learn of the Father. Offer up a sacrifice of a broken heart and a contrite spirit. Have faith and believe in the cleansing power of the infinite atonement of Jesus Christ. If we confess and repent of our sins, God is faithful and just to forgive and to cleanse us from all unrighteousness. Though your sins may be as scarlet, they shall be made as white as snow. It may not be an easy path, and it requires self-discipline and determination. But its end is glorious beyond description. You are not doomed to a tragic end. Many are eager to assist you. Your family, bishops, stake presidents, your quorum leaders and home teachers. Of course, your greatest friend is the all-powerful creator of the universe. It is his priesthood you bear. He understands your sorrow. He knows your grief. He and our Father in heaven will bless, comfort, and strengthen you. They will walk beside you and carry you as you strive to right your course. My dear brethren, you are truly joyous and precious sons of Heavenly Father. He has entrusted you with the sacred power of the priesthood. Please do not drift off course, not even a few degrees. Hearken unto the Lord your God. And he will do for you what he promised to do for Saul. He will give you a new heart, make of you a new man, and always be with you. I testify of our Heavenly Father who knows and loves you. I bear witness of Jesus Christ, our Savior, who is the head of this church. President Thomas S. Monson is the prophet of God today. I express my love and gratitude for you, my dear friends and brethren of the priesthood. In the name of Jesus Christ, amen.
My purpose tonight is to help you grow in your confidence.
Ich möchte heute Abend dazu beitragen, Ihr Vertrauen darin zu stärken, dass Sie die Segnungen, die mit dem Eid und Bund des Priestertums verbunden sind, empfangen können und werden. Das Ausmaß der möglichen Folgen dieses Eides und Bundes macht es vielleicht erforderlich, regelmäßig Ihr Vertrauen darin zu stärken. Der Herr hat diese Folgen klargemacht. Wenn man die Möglichkeiten dieses Eides und Bundes voll ausschöpft, erhält man die größte größte aller Gaben Gottes, ewiges Leben. Das ist ein Zweck des melchisedekischen Priestertums. Wenn wir die Bündnisse halten, wenn wir das Priestertum empfangen und diese Bündnisse bei den Tempelzeremonien erneuern, verheißt uns der himmlische Vater, Elohim, mit einem Eid, dass wir die Fülle seiner Herrlichkeit erhalten werden und so leben werden wie er. Wir werden damit gesegnet, für immer als eine Familie gesiegelt zu sein, mit der Verheißung ewiger Vermehrung. Wie nicht anders zu erwarten, zieht es tragische Folgen nach sich, wenn wir auf eine solche Segnung keinen Anspruch erheben. Der Herr hat auch das deutlich gemacht. Hier die Worte, die den jungen Männern von ihren Führern in der Kirche oft vorgelesen werden, wenn sie kurz davor stehen, das melchisedekische Priestertum zu empfangen. Sie werden sich bestimmt erinnern, wie sie sich fühlten, als sie zum ersten Mal hörten. Es sind die Worte des Erlösers Jesus Christus, die uns durch den Propheten Joseph Smith gegeben wurden. Und alle, die dieses Priestertum empfangen, die empfangen auch mich, spricht der Herr. Denn wer meine Knechte empfängt, der empfängt mich. Und wer mich empfängt, der empfängt meinen Vater. Und wer meinen Vater empfängt, der empfängt meines Vaters Reich. Darum wird ihm alles gegeben werden, was mein Vater hat. Und dies ist gemäß dem Eid und Bund, der zum Priestertum gehört. Darum, alle diejenigen, die das Priestertum empfangen, die empfangen diesen Eid und Bund meines Vaters, den er nicht brechen kann und der unverrückbar ist. Wer aber diesen Bund bricht, nachdem er ihn empfangen hat, und sich gänzlich davon abwendet, der wird weder in dieser Welt noch in der künftigen Welt Vergebung der Sünden erlangen. Und weh all denen, die nicht zu diesem Priestertum kommen, das ihr empfangen habt, dass ich jetzt auf euch, die ihr heute anwesend seid, durch meine eigene Stimme aus dem Himmel bestätige, und ich selbst habe den himmlischen Scharen und meinen Engeln in Bezug auf euch Verantwortung übertragen, und nun gebe ich euch das Gebot, Acht zu haben, in Bezug auf euch selbst und den Worten des ewigen Lebens eifrig Beachtung zu schenken. Wenn Sie so sind wie ich als junger Mann diese Worte zum ersten Mal hörte, kam die Herausforderung, das melchisedekische Priestertum anzunehmen, einschüchternd erscheinen. Es gibt aber mindestens zwei Gründe, warum Sie eher zuversichtlich als entmutigt sein sollten, was die Strafen angeht, die folgen, wenn man den Eid und Bund entweder nicht hält oder beschließt, ihn gar nicht anzunehmen. Ob Sie den Eid und Bund nun annehmen und es dann doch zu schwer finden, ihn zu halten, oder ob Sie es gar nicht erst versuchen, die Strafe ist die gleiche. Es ist daher keine Frage, dass der beste Weg für Sie und für mich darin besteht, das heilige Priestertum zu empfangen und von ganzem Herzen zu versuchen, die damit verbundenen Bündnisse zu halten. Entscheiden wir uns, es nicht zu versuchen, verlieren wir definitiv die Chance auf das ewige Leben. Wenn wir es versuchen und es mit Gottes Hilfe schaffen, erlangen wir ewiges Leben. Es gibt noch einen anderen Grund, sich jetzt dafür zu entscheiden, von ganzem Herzen zu versuchen, sich für diesen Eid und Bund zu qualifizieren und dabei auf seinen Erfolg zu vertrauen. Gott hat ihnen Hilfe und Macht verheißen, die sie erfolgreich sein lassen, wenn sie Glauben ausüben. Lassen Sie mich einige der Segnungen beschreiben, die Sie erhalten, wenn Sie im Glauben vorangehen. Erstens, allein die Tatsache, dass Ihnen der Eid und Bund angeboten wurde, ist ein Beweis dafür, dass Gott Sie im Wissen um Ihre Kraft und Fähigkeiten auserwählt hat. Er kennt Sie, seit Sie bei ihm in der Geisterwelt waren. Da er in seinem Vorherwissen Ihre Stärke kennt, hat er Ihnen ermöglicht, die wahre Kirche Jesu Christi zu finden und das Priestertum zu erlangen. Sie können zuversichtlich sein, weil Sie einen Beweis haben, dass er ihnen vertraut. Zweitens, wenn sie versuchen, ihre Bündnisse zu halten, hat der Erlöser seine persönliche Hilfe verheißen. Er hat gesagt, wenn sie vorangehen und das Priestertum ehren, da werde ich auch sein, denn ich werde vor eurem Angesicht hergehen. Ich werde zu eurer rechten Hand sein und zu eurer linken. Und mein Geist wird in eurem Herzen sein und meine Engel rings um euch. Um euch zu stützen. Vielleicht brauchen Sie, so wie ich, von Zeit zu Zeit Bestärkung, dass Sie die Kraft haben werden, Ihren Verpflichtungen in diesem heiligen Priestertum nachzukommen. Der Herr hat vorhergesehen, dass Sie Bestärkung brauchen werden. Er hat gesagt, denn diejenigen, die treu sind, sodass sie diese zwei Priestertümer erlangen, von denen ich gesprochen habe, und ihre Berufung groß machen, werden vom Geist geheiligt, sodass sich ihr Körper erneuern wird. Ich habe gesehen, wie sich diese Verheißung bei mir und auch bei anderen erfüllte. Einer meiner Freunde diente als Missionspräsident. Er erzählte mir, dass er während seines Dienstes am Ende eines jeden Tages kaum die Treppe hoch und ins Bett kam und sich fragte, ob er die Kraft für einen weiteren Tag haben würde. Dann, am Morgen, stellte er fest, dass seine Kraft und sein Mut wiederhergestellt waren. Sie haben es im Leben betagter Propheten gesehen, die jedes Mal erneuert zu sein schienen, wenn sie aufstanden, um vom Herrn Jesus Christus und dem wiederhergestellten Evangelium Zeugnis zu geben. Das ist eine Verheißung für diejenigen, die in ihrem Priestertumsdienst im Glauben vorwärts streben. Ihnen ist auch verheißen, dass ihnen die Macht gegeben wird, Zeugnis abzulegen und dass sie bei diesem Vorgang geläutert und für das ewige Leben vorbereitet werden, das ihnen verheißen wurde. Denn ich will euch eure Sünden mit diesem Gebot vergeben, dass ihr standhaft bleibt in eurem Sinn, voll ernster Besinnung und im Geist des Betens und indem ihr aller Welt Zeugnis gebt von all jenem, was ich euch mitgeteilt wird. Darum geht hin in alle Welt und zu jedwedem Ort, wo ihr nicht hingehen könnt, da sendet hin, damit das Zeugnis von euch ausgehe in alle Welt, zu jedem Geschöpf. Und mit dieser Verheißung hat der Herr sie geehrt, indem er von ihnen sagt, ihr seid es, die mein Vater mir gegeben hat. Ihr seid meine Freunde. Es gibt eine weitere wunderbare Segnung, die Ihnen beim Einhalten Ihrer Priestertumsbündnisse Mut machen wird. Der Dienst im Priestertum bereitet Sie darauf vor, in einer ewigen Familie zu leben. Dies wird Ihre Gefühle in Bezug darauf verändern, was es heißt, Ehemann, Vater, Sohn oder Bruder zu sein. Diese Wandlung in Ihrem Herzen stellt sich ein, wenn Sie spüren, wie Ihr Glaube daran wächst, dass die Verheißung ewigen Lebens durch das melchisedekische Priestertum real ist. Das erlebte Parley P. Pratt, als der Prophet Joseph Smith ihn zum ersten Mal in der Lehre von der ewigen Familie unterwies. Parley P. Pratt schrieb, damals vermittelte er mir die erste Vorstellung von einer ewigen Familienorganisation und der ewigen Einheit der Geschlechter in dieser unaussprechlich herrlichen Beziehung, die nur die ungemein Gebildeten, die Geläuterten und die mit reinem Herzen zu schätzen wissen und die es zweifelsohne verdient, als Glück bezeichnet zu werden. Von ihm lernte ich, dass meine geliebte Frau für Zeit und alle Ewigkeit mit mir verbunden sein kann und dass die edlen Gefühle und die Zuneigung, die uns aneinander so teuer machen, der Quelle ewiger göttlicher Liebe entspringen. Von ihm lernte ich auch, dass wir diese Zuneigung pflegen können, sodass wir darin in aller Ewigkeit weiter wachsen können und dass aus unserer Verbindung, die kein Ende haben wird, so viele Nachkommen stammen können wie Sterne am Himmel oder Sand am Meeresufer. Schon vorher hatte ich geliebt, doch ich wusste nicht warum. Aber nun liebte ich mit einer Reinheit, mit einer Intensität erbauender und erhebender Gefühle. Ich fühlte, dass Gott wahrhaftig mein himmlischer Vater ist, dass Jesus mein Bruder ist und dass meine geliebte Frau meine unsterbliche und ewige Partnerin ist, ein gütiger Engel, der mir als Trost gegeben wurde, eine Krone der Herrlichkeit für immer und immer. Ich bin ein persönlicher Zeuge dafür, dass der Priestertumsdienst ausgeführt im Glauben unser Herz und unsere Gefühle auf diese Weise verwandeln kann. Ein junger Mann, der heute meine Worte hört, kann darauf vertrauen, dass er, wenn er sein Priestertum ehrt, vor der Versuchung sexueller Sünde geschützt wird, die in der Welt, in der wir leben, so weit verbreitet ist. Wenn bei den aaronischen Priestertumsträgern, die mich heute Abend hören, der Glaube an den sicheren Lohn, das ewige Leben durch das ewige Priestertum zunimmt, können Sie die Kraft haben, den wahren Wert der Töchter Gottes zu erkennen und in der Verheißung einer Nachkommenschaft einen Grund dafür sehen, rein zu sein und zu bleiben. Glaube an den Eid und Bund bringt uns in gleicher Weise auch dazu, ein Gefühl der Nächstenliebe zu entwickeln, das für eine ewige Familie wesentlich ist. Wenn wir das Priestertum annehmen, geben wir unter anderem das Versprechen, uns um andere zu kümmern. Ich habe das Wunder gesehen, wie die Nächstenliebe im Herzen von Priestertumsträgern zugenommen hat, genau wie viele von ihnen. Auch viele Menschen außerhalb der Kirche haben es gesehen. Ich war gerade im Präsident Gordon B. Hinckleys Büro, als er gebeten wurde, einen Anruf entgegenzunehmen. Er sprach kurz am Telefon und wandte sich dann wieder unserem Gespräch zu. Aber er nahm sich kurz Zeit für eine Erklärung. Er sagte, der Anruf sei vom Präsidenten der Vereinigten Staaten gewesen, der auf dem Weg nach Washington war und gerade in seiner Dienstmaschine über Utah hinwegflog. Der Präsident hatte angerufen, um Präsident Hinckley für das zu danken, was die Priestertumsträger nach einem Hurrikan getan hatten. Der Präsident der Vereinigten Staaten hatte gesagt, es sei ein Wunder, dass wir so schnell so viele Leute mobilisieren können und so gut zusammenarbeiten. Er lobte unsere Mitglieder, indem er sagte, dass wir wüssten, wie etwas anzupacken ist. Vielleicht war der Präsident der Vereinigten Staaten beeindruckt von dem, was er als unsere große Organisationsgabe erachtete. Das war Teil des Wunders. Aber der größere Grund für das Wunder war, dass Hunderte und vielleicht sogar Tausende Priestertumsträger einen solchen Glauben an den Eid und Bund des Priestertums hatten. Nicht die Art und Weise, wie sie organisiert waren, war entscheidend, sondern der Glaube an den Eid und Bund des Priestertums bewog sie dazu, sich als Stellvertreter des Herrn Jesus Christus um Menschen in großer Not zu kümmern und dafür weit zu fahren, lange zu arbeiten und Entbehrungen auf sich zu nehmen. Sie befanden sich in dem Prozess, Priestertumsdienst zu leisten und die Kraft und den Geist der Nächstenliebe zu entwickeln, die notwendig sind, um in einer Familie hier und in der Ewigkeit ein guter Ehemann, Vater, Sohn oder Bruder zu werden. Solche Beispiele für den Dienst des Priestertums hat es immer wieder gegeben, wenn wir uns als Brüder und Schwestern in der Familie Gottes überall auf der Welt um Menschen bemüht haben. Ich bete darum, dass Sie sich heute Abend und danach jeden Tag dafür entscheiden, im Glauben voranzugehen, um Ihre mit Gott geschlossenen Bündnisse zu halten und so Anspruch auf die Verheißung erheben, die er Ihnen mit einem Eid gegeben hat. Sie können das auf einfache Weise tun. Wenn Sie mit Ihrem Kollegium zusammenkommen, können Sie beschließen, die anderen als Brüder in der Familie Gottes zu sehen. Es gibt in Ihrem Kollegium oder in Ihrem Priestertumsgruppe bestimmt jemand, der Hilfe braucht. Der Betreffende zeigt es vielleicht nicht offen, aber Gott weiß es und bittet Sie, ihm zu dienen, indem Sie demjenigen helfen. Sie können sein wie der Priestertumsträger, der mich jedes Mal, wenn ich in der Priestertumsversammlung sah, fragte, wie geht es der Großmutter? Soviel ich weiß, hatte er meine Schwiegermutter nie kennengelernt, aber irgendwie hat er von ihrer Krankheit und ihrem hohen Alter erfahren. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie viel es mir bedeutete, zu sehen, wie sich mir und meiner Frau die Hand Gottes tröstend entgegenstreckte. Sie können das Gleiche erreichen, wann immer Sie mit Priestertumsträgern zusammenkommen, wenn Sie immer an Ihren Bund denken, denjenigen beizustehen und zu helfen, deren Hände herabgesunken sind und die schwere Lasten zu tragen haben. Wenn Sie dies tun, dann entwickeln Sie genau die Eigenschaften, die Sie befähigen, Ehemann, Vater, Bruder in einer ewigen Familie zu sein. Es gibt noch etwas, was Sie tun können. Sie können das Wort Gottes studieren, nicht nur für sich selbst, sondern damit Sie für die ganze Welt ein Abgesandter des Herrn Jesus Christus sein können. Wenn Sie das Evangelium machtvoller lehren können, sind Sie dadurch fähig, dem himmlischen Vater bei der Sammlung seiner Kinder zu helfen. Wenn Sie das tun, folgt eine andere Segnung. Sollte in dieser oder der zukünftigen Welt Ihre Familie jemals verlorene Schafe zurückholen müssen, werden Sie mehr Kraft erlangt haben, als Ihnen jetzt vielleicht bewusst ist. Der Herr beschreibt diese wunderbare Segnung in Alma 13, Vers 6. Und so wurden Sie zu dieser heiligen Berufung berufen und zum hohen Priestertum der heiligen Ordnung Gottes ordiniert, um die Menschenkinder seine Gebote zu lehren, sodass auch Sie in seine Ruhe eingehen können. Mit dieser Verheißung des Erfolgs können Sie voller Vertrauen dienen. Nun konnten Sie, nachdem Sie durch den Heiligen Geist geheiligt worden waren, weil Sie Ihre Kleider hatten weiß machen lassen und selbst vor Gott rein und makellos waren, nicht anders, als nur mit Abscheu und Sünde blücken. Und es gab viele, überaus sehr viele, die rein gemacht wurden und in die Ruhe des Herrn, ihres Gottes, eingingen. Und nun, meine Brüder, möchte ich, dass ihr euch vor Gott demütigt und Frucht hervorbringt, die der Umkehr entspricht, damit auch ihr in diese Ruhe eingehen könnt. Ich bezeuge, dass Gott der Vater lebt. Sie haben Bündnisse mit ihm geschlossen. Er bietet ihnen einen Eid und die Verheißung ewigen Lebens, an die er sich halten muss. Ich bezeuge Ihnen, dass das Priestertum die Macht ist, durch die Gott durch seinen Sohn Jesus Christus die Welten erschaffen hat. Ich bezeuge Ihnen, dass Gott möchte, dass Sie erfolgreich sind und wieder nach Hause kommen, um mit ihm für immer in einer Familie zu leben. Ich bezeuge Ihnen, dass dies die wahre Kirche Jesu Christi ist. In ihr sind die Schlüssel des Priestertums vorhanden. Es ist das Priestertum, mit dem Gott Sie geehrt hat. Ich verspreche Ihnen, dass er Ihre Fähigkeiten kennt und dass Sie ausreichend sind, sodass Sie mit Glauben die Hoffnung auf ewiges Leben für sich und ihre Familie haben können. Im Namen Jesu Christi. Amen.
What inspired messages we've heard.
Was für inspirierende Botschaften. Ich kann alles gutheißen, was heute gesagt wurde. Wir weisen darauf hin, dass die Sendung mit dem Tabernakelchor morgen von 9.30 Uhr bis 10 Uhr ausgestrahlt wird. Unmittelbar danach beginnt die Versammlung am Sonntagvormittag. Wir danken dem Priestertumschor der Religionsinstitute in Logan und Ogden für die schöne Musik am heutigen Abend. Nach meinen Worten schließt der Chor die Versammlung mit dem Lied »O wisse, jede Seele ist frei«. Das Schlussgebet spricht dann Elder Larry W. Gibbons von den 70ern. Als ich meinen Blick über die Versammelten schweifen ließ und diese große Menge Priestertumsträger vor mir sah, habe ich meinen Blick über jeden Gang schweifen lassen und fühlte mich an einen kleinen Jungen unserer Gemeinde in der Zeugnisversammlung erinnert. Ich habe ihn in der letzten Reihe gesehen und er hat mit sich gekämpft, ob er Zeugnis geben soll, und schließlich gab seine Mutter ihm einen Schubs und sein Vater flüsterte ihm was ins Ohr und er kam nach vorn an uns vorbei, trat ans Rednerpult, schaute die Versammelten an, drehte sich um und ging den Gang wieder hinunter. Das kann ich mir nicht erlauben. Ich möchte meine Wertschätzung zum Ausdruck bringen für die Bestätigung, die meine Ratgeber und ich und alle übrigen Generalautoritäten heute erhalten haben. Mir ist heute Abend bewusst, dass dies, liebe Brüder hier im Konferenzzentrum und an tausenden anderen Orten, die größte Zusammenkunft von Priestertumsträgern ist, die je stattgefunden hat. Wir gehören zur größten Bruderschaft der Welt. Welch ein Glück und Segen es doch ist, das Priestertum Gottes zu tragen. Wir haben inspirierte Botschaften gehört und sind unterwiesen und erbaut worden. Ich bitte darum, dass Sie mich durch Ihren Glauben, Ihre Gebete unterstützen, wenn ich Ihnen jetzt die Gedanken und Gefühle mitteile, die mich in letzter Zeit bei der Vorbereitung dieser Ansprache beschäftigt haben. Als Träger des Priestertums sind wir in einer schwierigen Zeit auf die Erde gesandt worden. Wir leben in einer komplizierten Welt mit zahlreichen Konflikten, überall. Politische Machenschaften zerstören die Stabilität von Nationen. Despoten greifen nach Macht. Und manche Teile der Gesellschaft sind offenbar immer unterdrückt, chancenlos, bleiben zurück mit dem Gefühl des Versagens. Wir, die wir zum Priestertum Gottes ordiniert worden sind, können etwas ändern. Wenn wir uns der Hilfe des Herrn würdig erweisen, können wir Jungen aufbauen. Wir können Männern auf die Beine helfen. Wir können in seinem heiligen Dienst Wunder vollbringen. Unsere Möglichkeiten sind unbegrenzt. Unsere Aufgabe ist es, ein gutes Vorbild zu sein. Das mag groß zu erscheinen. Wir ziehen Kraft aus der Tatsache, dass die größte Kraft in der heutigen Welt in der Macht Gottes liegt, die durch den Menschen wirkt. Ende des Zitats. Wenn wir im Auftrag des Herrn handeln, Brüder, haben wir auch ein Anrecht auf seine Hilfe. Vergessen Sie niemals diese Wahrheit. Diese göttliche Hilfe beruht natürlich auf unserer Würdigkeit. Jeder muss sich fragen, habe ich reine Hände? Habe ich ein reines Herz? Bin ich ein würdiger Diener des Herrn? Uns umgibt vieles, was unsere Aufmerksamkeit von dem ablenken soll, was tugendhaft und gut ist. und uns zu dem verleiten, was uns unwürdig macht, das Priestertum, das wir tragen, auszuüben. Ich spreche nicht nur zu den jungen Männern des aaronischen Priestertums, sondern zu allen Altersgruppen. Unser Leben lang sind wir den verschiedensten Versuchungen ausgesetzt. Brüder, sind wir wirklich jederzeit in der Lage, die heiligen Aufgaben zu erfüllen, die mit dem Priestertum, das wir tragen, verbunden sind? Ihr jungen Männer, die ihr Priester seid, seid ihr rein an Körper und Geist, wenn ihr am Sonntag am Abendmahlstisch sitzt und das symbolträchtige Abendmahl segnet? Und ihr jungen Männer, die ihr Lehrer seid, seid ihr würdig, das Abendmahl vorzubereiten? Ihr Diakone, wenn ihr den Mitgliedern der Kirche das Abendmahl austeilt, könnt ihr das mit der Gewissheit tun, dass ihr euch geistig dafür bereit gemacht habt? Begreift jeder von euch voll und ganz, wie bedeutend jede der heiligen Aufgaben ist, die ihr erfüllt? Meine lieben jungen Freunde, seid stark. Wir sind von Menschenphilosophien umgeben. Das Gesicht der Sünde verbirgt sich heute oft hinter der Maske der Toleranz. Lasst euch nicht täuschen. Hinter dieser Fassade warten Kummer, Elend und Schmerz. Ihr wisst, was richtig und was falsch ist. Und keine Verkleidung, wie ansprechend sie auch sein mag, kann das ändern. Das Wesen der Übertretung ändert sich nicht. Wenn euch sogenannte Freunde drängen, irgendetwas zu tun, von dem ihr wisst, dass es falsch ist, dann tretet für das Rechte ein, auch wenn ihr dann ganz alleine dasteht. Habt den sittlichen Mut, ein Licht zu sein, dem andere folgen können. Es gibt keine wertvollere Freundschaft als euer eigenes reines Gewissen, eure eigene sittliche Reinheit. Und welch wunderbares Gefühl ist es doch zu wissen, dass ihr an dem euch bestimmten Platz steht, rein und mit der Gewissheit, dass ihr würdig dafür seid. Meine Brüder im melchisedekischen Priestertum, bemühen sich jeden Tag eifrig, so zu leben, wie sie sollen? Gehen Sie freundlich und liebevoll mit Ihrer Frau und Ihren Kindern um? Sind Sie ehrlich im Umgang mit Ihren Mitmenschen, jederzeit und unter allen Umständen? Wenn einer von Ihnen auf dem Weg ausgerutscht ist, dann gibt es Menschen, die Ihnen helfen werden, wieder rein und würdig zu werden. Ihr Bischof oder Zweigpräsident ist gern bereit zu helfen, und wird voll Verständnis und Mitgefühl alles in seiner Macht Stehende tun, um sie auf dem Weg der Umkehr zu unterstützen, damit sie wieder in Rechtschaffenheit vor dem Herrn stehen können. Viele von Ihnen erinnern sich sicher an Präsident N. Eldon Tanner, der Ratgeber von 4 Präsidenten der Kirche war. Er war ein verlässliches Vorbild an Rechtschaffenheit. In seiner gesamten beruflichen Laufbahn als Politiker in Kanada und stets auch im Privatleben. Er hat uns diesen inspirierten Rat gegeben. Nichts bringt größere Freude und mehr Erfolg, als nach den Lehren des Evangeliums zu leben. Seien Sie ein Vorbild. Üben Sie positiven Einfluss aus. Jeder von uns ist für eine bestimmte Arbeit vorher ordiniert worden, als Gottes erwählter Diener, dem Gott das Priestertum und die Vollmacht anvertraut hat, in seinem Namen zu handeln. Denken Sie immer daran, dass es Menschen gibt, die sich nach Ihnen ausrichten und dass Sie entweder guten oder schlechten Einfluss auf einzelne Menschen ausüben. Ein Einfluss, der sich bis in künftige Generationen auswirken wird. Ende dieses Zitats. Meine Brüder, ich wiederhole, dass wir, die wir das Priestertum Gottes tragen, die Pflicht haben, so zu leben, dass wir ein Vorbild an Rechtschaffenheit sind, dem andere folgen können. Als ich darüber nachgedacht habe, wie wir ein solches Vorbild sein können, fiel mir ein Erlebnis ein, das ich vor einigen Jahren bei einer Pfahlkonferenz hatte. In der Hauptversammlung der Konferenz fiel mir ein Junge auf, der mit seiner Familie in der ersten Bank im Pfahlzentrum saß. Ich saß auf dem Podium. Während der Versammlung merkte ich plötzlich, wenn ich ein Bein über das andere schlug, dann tat der Junge dasselbe. Als ich dann das Gleiche mit dem anderen Bein machte, machte er es mir sofort nach. Ich legte die Hände in den Schoß und er tat dasselbe. Ich stützte das Kinn in die Hand und er tat es auch. Was auch immer ich tat, er machte meine Bewegung nach. Das setzte sich fort bis zu der Zeit, da ich zu den Versammelten sprechen sollte. Ich beschloss, ihn auf die Probe zu stellen. Ich schaute ihm direkt in die Augen, um mir seiner Aufmerksamkeit sicher zu sein. Und dann wackelte ich mit den Ohren.
My wife told me not to say that.
Meine Frau hat mir gesagt, ich sollte das nicht erzählen. Er machte einen kläglichen Versuch, aber jetzt hatte ich ihn. Er schaffte es einfach nicht, mit den Ohren zu wackeln. Er wandte sich seinem Vater zu, der neben ihm saß, und flüsterte ihm etwas zu. Er zeigte auf seine Ohren und dann auf mich. Als sein Vater in meine Richtung blickte, sicher wollte er mich mit den Ohren wackeln sehen, saß ich ernst und mit verschränkten Armen da, völlig regungslos. Der Vater warf einen skeptischen Blick auf seinen Sohn, der ein wenig niedergeschlagen aussah. Schließlich grinste der Junge verlegen und zuckte mit den Schultern. Ich musste seither immer wieder an dieses Erlebnis denken, wenn ich darüber nachdachte, wie wir, vor allem wenn wir jung sind, doch dazu neigen, das Beispiel unserer Eltern, Führer und Altersgenossen nachzuahmen. Der Prophet Brigham Young hat gesagt, wir dürfen niemals etwas tun, was wir bei unseren Kindern nicht sehen wollen. Wir sollen ihnen ein Beispiel geben, von dem wir uns wünschen, dass sie es nachahmen. Zu allen, die Vater eines Jungen sind oder die Jugendführer sind, sage ich, bemühen Sie sich, das Vorbild zu sein, das die Jungen brauchen. Natürlich soll in erster Linie der Vater Vorbild sein, und der Junge, der einen würdigen Vater hat, ist wahrhaft gesegnet. Aber selbst eine vorbildliche Familie mit eifrigen und treuen Eltern kann alle Unterstützung brauchen, die sie von guten Männern erhalten kann, die sich wahrhaft kümmern. Außerdem gibt es Jungen, die keinen Vater haben oder deren Vater derzeit nicht das Vorbild ist, das sie brauchen. Für diese Jungen hat der Herr ein Netzwerk von Helfern in der Kirche vorgesehen. Bischöfe, Berater, Lehrer, Scoutführer, Heimlehrer. Wenn das Programm, das der Herr vorgesehen hat, ausgeführt wird und funktioniert, braucht es in der Kirche keinen jungen Mann zu geben, der nicht von guten Männern beeinflusst wird. Wie einflussreich ein inspirierter Bischof, Berater oder Lehrer ist, hat sehr wenig mit äußeren Anzeichen von Macht oder einem Überfluss an weltlichen Gütern zu tun. Den größten Einfluss haben meist diejenigen, die im Herzen Begeisterung für die Sache der Wahrheit wecken, die bewirken, dass Pflichterfüllung als wesentliches Merkmal wahrer Männlichkeit angesehen wird, die eine alltägliche Aufgabe in etwas verwandeln, was einem zeigt, welche Sorte Mensch man sein möchte. Dabei dürfen wir nicht vergessen, wer unser größtes Vorbild ist, unser Erlöser Jesus Christus. Seine Geburt wurde von Propheten vorhergesagt. Engel verkündeten den Beginn seines irdischen Wirkens. Er wuchs heran und wurde kräftig. Gott erfüllte ihn mit Weisheit und seine Gnade ruhte auf ihm. Er ließ sich von Johannes im Jordan taufen und begann sein öffentliches Wirken. Der Spitzfindigkeit des Satans kehrte er den Rücken. Er wandte sich der Aufgabe zu, die der Vater ihm bestimmt hatte, gab sein Herz und schließlich sein Leben. Und was für ein Leben das war, sündenfrei, selbstlos, edel und göttlich. Jesus arbeitete, Jesus liebte, Jesus diente, Jesus gab Zeugnis. Welch größerem Vorbild könnten wir nacheifern? Beginnen wir damit jetzt, noch heute Abend. Dann legen wir das alte Ich für immer ab und damit auch Versagen, Verzweiflung, Zweifel und Unglaube. Wir leben als neue Menschen, voller Glaube, Hoffnung, Mut und Freude. Keine Aufgabe scheint zu groß, keine Verantwortung zu schwer, keine Pflicht wird zur Last. Alles wird möglich. Vor vielen Jahren habe ich einmal von jemandem erzählt, der sich den Heiland zum Vorbild genommen hat, der in allen Stürmen des Lebens fest und treu blieb, stark und würdig. Mutig machte er seine Berufungen im Priestertum groß. Er ist für uns alle ein Vorbild. Er hieß Thomas Michael Wilson, Sohn von Willie und Julia Wilson, aus Lafayette in Alabama. Als er Teenager war und seine Familie noch nicht der Kirche angehörte, erkrankte er an Krebs. Doch nach einer schmerzhaften Strahlentherapie erholte er sich wieder. Welch ein Segen. Seine Krankheit führte seiner Familie vor Augen, dass das Leben nicht nur kostbar ist, sondern auch kurz sein kann. Sie begannen sich für Religion zu interessieren und während der schweren Zeit Halt zu finden. Schließlich lernte sie die Kirche kennen und nach einiger Zeit ließen sich alle taufen, außer dem Vater. Nachdem der junge Thomas Wilson das Evangelium angenommen hatte, wollte er unbedingt auf Mission gehen, obwohl er schon älter war als die meisten jungen Männer zu Beginn ihrer Mission. Mit 23 Jahren erhielt er seine Missionsberufung. Er wurde in die Utah-Mission Salt Lake City berufen. Elder Wilsons Mitarbeiter bezeichneten seinen Glauben als bedingungslos, unbeirrbar und fest. Er war allen ein Vorbild. Nachdem er 11 Monate auf Mission war, erkrankte er jedoch erneut. Er hatte Knochenkrebs und ein Arm und eine Schulter mussten amputiert werden. Dennoch setzte er seine Mission beharrlich fort. Elder Wilsons Mut und sein inniger Wunsch, auf Mission zu bleiben, berührten seinen Vater, der kein Mitglied war, so sehr, dass er sich mit den Lehren der Kirche beschäftigte und sich ihr ebenfalls anschloss. Ich erfuhr, dass eine Untersucherin, die Elder Wilson unterwiesen hatte, getauft worden war, aber unbedingt von Elder Wilson konfirmiert werden wollte, den sie so sehr achtete. Zusammen mit einigen anderen fuhr sie zu ihm ins Krankenhaus. Dort legte ihr Elder Wilson die Hand auf, die ihm noch geblieben war, und bestätigte sie als Mitglied der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Monat um Monat setzte Elder Wilson seinen wertvollen, aber so schmerzvollen Missionsdienst fort. Segen wurden gespendet und Gebete gesprochen. Sein Beispiel an Hingabe bewirkte, dass auch die anderen Missionare so lebten, dass sie Gott näher waren. Doch Elder Wilsons Zustand verschlechterte sich. Das Ende nahte. Er sollte nach Hause zurückkehren, aber er bat darum, noch einen weiteren Monat bleiben zu dürfen, und es wurde ihm gewährt. Er setzte seinen Glauben in Gott, und Gott, auf den Thomas Michael Wilson so still vertraute, öffnete die Schleusen des Himmels und segnete ihn reichlich. Seine Eltern, Willie und Julia Wilson, und sein Bruder Tony kamen nach Salt Lake City, um den Sohn und Bruder nach Hause nach Alabama zu holen. Doch eine ersehnte und erbetene Segnung fehlte der Familie noch. Sie baten mich, mit ihnen in den Jordan River Tempel zu gehen, wo die heiligen Handlungen vollzogen wurden, die eine Familie für die Ewigkeit, aber auch schon in der Zeit vereinen. Danach verabschiedete ich mich von Familie Wilson. Ich sehe noch heute Elder Wilson vor mir, wie er mir dankt, dass ich bei ihm und seinen Lieben gewesen war. Er sagte, es ist nicht wichtig, was uns in diesem Leben widerfährt, solange wir das Evangelium Jesu Christi haben und danach leben. Es macht nichts aus, ob ich das Evangelium auf dieser oder auf der anderen Seite des Schleiers verkünde, solange ich es nur verkünden kann. Was für ein Mut, was für ein Vertrauen, was für eine Liebe. Familie Wilson machte sich auf den langen Heimweg nach Lafayette, wo Elder Thomas Michael Wilson von hier in die Ewigkeit hinüberglitt. Er trug sein Namensschild, als er beigesetzt wurde. Meine Brüder, nun, da wir nach dieser allgemeinen Priestertumsversammlung nach Hause gehen, fassen wir doch den Entschluss, uns für unseren Tag und unsere Stunde bereit zu machen. Ehren wir das Priestertum, das wir tragen, indem wir dienen, anderen ein Segen sind und dazu beitragen, dass Seelen errettet werden. Sie sind ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliger Stamm, und Sie können etwas ändern. Diese Wahrheiten bezeuge ich im Namen Jesu Christi, unseres Erlösers. Amen.
Who this has been. Our Heavenly Father,
unser Vater im Himmel, demütig und voller Dankbarkeit kommen wir am Ende dieses Tages zu dir, an diesem wunderbaren Tag, in dieser wunderbaren Priestertumsversammlung der Konferenz. Wir sind dankbar, dass wir die Gelegenheit hatten, unseren Propheten und seine Ratgeber und die 12 Apostel zu bestätigen und alle, die du heute berufen hast, zu dienen. Wir sind dankbar für die machtvollen Botschaften, die Lehre und die Zeugnisse, die wir heute gehört haben in dieser Versammlung. Wir bitten dich demütig darum, mögest du uns mit dem Glauben segnen und dem Mut umzukehren und besser zu werden, bessere Söhne, Väter, Brüder und Priestertumsträger, damit wir auf Kurs bleiben, diszipliniert sind, damit wir Vertrauen haben und glauben, unseren Pflichten gerecht zu werden. Und dass wir die Worte unseres Propheten Thomas S. Monson befolgen. Wir bitten dich demütig um diese Segnungen. Wir sind vor allem dankbar für deinen Sohn, für sein Sühnopfer und für deine Liebe und Sorge um jeden Einzelnen von uns. Wir danken dir und bitten dich um diese Segnungen. Im Namen Jesu Christi. Amen.